Willkommen zurück zu Kinder fit fürs Leben. Wir haben bereits darüber gesprochen, wie man mit Kindern umgeht und sie auf die Zukunft vorbereitet. Jetzt werden wir uns mit einem der wichtigsten Hilfsmittel befassen, die wir als Eltern haben. Wie können wir unsere Teenager erreichen? Wie können wir mit unseren Kindern bedeutungsvolle Gespräche führen? Das kann sehr frustrierend sein, wie ich aus eigener Erfahrung mit meinen Kindern und jahrelanger Arbeit mit Teenagern sagen kann. Wenn man mit einem Kind reden will, zum Beispiel, wie geht's dir heute? Mit etwas Glück bekommt man ein knappes, okay, passt schon, oder sie grummeln irgendwas Unverständliches. Sie lassen nicht viel raus, eher an ihren Gesichtern kannst du ablesen, es läuft nicht gut. Man merkt einfach, dass etwas nicht stimmt, aber es ist gar nicht so einfach herauszufinden, was in ihrem Herzen wirklich los ist. Zuerst wollen wir herausfinden, wie wir unseren Kindern Weisheit vermitteln können. Wie können wir ihre Herzen erreichen? Und im zweiten Teil des heutigen Vortrages sprechen wir über einige Hilfsmittel, mit denen wir das Verhalten unserer Kinder wirklich ändern können, vor allem wenn sie nicht zuhören. Wir werden also über beidseitige Kommunikation sprechen, sowohl von den Kindern zu uns als auch von uns zu ihnen. Für viele Kinder ist es schwierig. Also ich treffe viele Kinder, in deren Köpfen so viel vor sich geht. Sie sind sehr nervös, angespannt, verunsichert, frustriert und haben Angst. Und es gibt keinen, bei dem sie das Gefühl haben, dass sie sich öffnen können. Sie glauben, dass wenn jemand wirklich wüsste, wie hart ihr Leben ist, dass Erwachsene oder andere Personen, denen sie sich öffnen, sich von ihnen distanzieren würden. Dass wir nicht mit der Realität, wie schwer ihr Leben ist, umgehen können. Viele Kinder dramatisieren Situationen. Sie betrachten ihre Situation und verkomplizieren sie sehr stark. Und so glauben sie, dass man sie zurückweisen oder ablehnen würde, wenn sie das mit dir teilen. Es gab einen Jungen, der in unserem Jugendprogramm war. Ich schaue regelmäßig beim Jugendprogramm vorbei. Ich bin etwa eine Woche im Monat dort. Als Direktor kann ich nicht immer da sein. Aber wenn ich da bin, ist es meistens recht interessant. Ich lerne die Kinder kennen. Es ist freundlich. Ich kann mit ihnen Spaß haben, sie necken, Zeit mit ihnen verbringen. Und in dem Monat, in dem ich dort war, gab es einen Jungen, der es nicht leicht hatte. Es war schon spät am Abend, das Personal kam auf das Zimmer, in dem ich wohnte und meldete, dass der Junge aus dem Fenster im zweiten Stock gesprungen und weggelaufen sei. Ich mache mir immer Sorgen, wenn Kinder weglaufen. Es passiert nicht oft, aber ich mache mir Sorgen um impulsive Teenager. Was werden sie tun, wenn sie nicht die nötige Betreuung haben? Wir waren also besorgt. Wir haben einen Notfallplan, der uns hilft, Kinder zu finden. Eine Kollegin, Terry, und ich hatten unsere Taschenlampen und Funkgeräte und wir liefen um das Gebäude herum, als wir plötzlich unsere Namen rufen hörten. Es war der Junge. Er saß einfach da und sagte, ich bin hier. Also gingen wir zu ihm und sprachen mit ihm und beruhigten die Situation etwas. Dann ging er mit uns zurück ins Wohnheim und alles war ruhig. Einen Monat später war ich wieder auf dem Campus und dieses Mal war es kurz vor dem Schlafengehen. Der Junge hatte auf irgendwas reagiert. Er hatte eine Glühbirne zerschlagen, sich daran verletzt und war anschließend aus dem Wohnheim gerannt. Das ist eine sehr schlimme Situation für uns. Da kommt einiges zusammen. Hier haben wir ein Kind, das wegläuft, emotional aufgeladen ist und sich zusätzlich noch verletzt hat. Das kommt bei Jungs nicht häufig vor. Es ist also ziemlich eskaliert. Terry und ich suchten ihn wieder mit unseren Taschenlampen, dieses Mal in einem anderen Teil unseres Geländes, in der Nähe eines Teiches. Plötzlich sehen wir eine Gestalt vor uns, die etwas wirft, das im Licht glitzert. Es ist eine Glasscheibe, die er gegen einen Baum wirft. Dann kommt er in unsere Richtung, taumelt und fällt zu unseren Füßen auf den Boden. Wir leisten erstmal körperliche und emotionale Erste Hilfe. Wir brauchten Sanitäter, weil er einige Wunden hatte. Es dauerte einige Zeit, bis wir ihn beruhigen und deeskalieren konnten. Nach diesem Erlebnis fiel es mir in der Nacht schwer einzuschlafen. Die Erinnerung und das Warum geistern einem im Kopf herum. Und immer wieder fragte ich mich, warum haben nicht wir ihn gefunden letzten Monat, sondern er uns? Warum ist es auch in diesem Monat so, als er so viel Schmerz, so viel emotionalen Aufruhr hatte? Wieder hat er uns gefunden, nicht wir ihn. Ich bin davon überzeugt, dass jeder jemanden braucht, der nicht wegläuft, wenn es ihm mal schlecht geht. Durch unseren Umgang mit ihm in anderen Situationen muss der Junge gewusst haben, dass Terry und ich nicht vor ihm weglaufen würden. Dass er sein Schlimmstes zeigen konnte und wir ihm helfen würden. Und wenn wir an unsere Kinder denken, das ist genau das, was ich meine. Es geht so stürmisch zu in ihrem Leben, so viel, dem sie ausgesetzt sind und das sie verwirrt. Wie können wir zu den Menschen werden, denen sie sich anvertrauen und von denen sie Unterstützung erwarten können? Wir können vielleicht nicht jedes Problem sofort lösen, aber wir werden uns nicht zurückziehen und sie beschämen. Dazu möchte ich euch einladen, und Gott möchte das auch, dass wir zu der Art von Menschen werden, bei denen sich andere gerne anvertrauen, ohne dass wir sie wegstoßen. Ich möchte mit euch teilen, dass einer der Gründe, warum Konversationen so schwierig sein können, darin liegt, dass wir als Menschen die meiste Zeit reagieren. Wir reagieren nur, anstatt auf unsere Umgebung und deren Bedürfnisse zu achten. In Römer 12,2 heißt es, und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Und was das bedeutet, wissen wir ja. Ich werde mich selbst beschützen und ich möchte mich so gut wie möglich fühlen. Die meisten Gehirne unserer Kinder, und das Spannende ist, dass wir Erwachsene und Kinder die gleichen Gehirnpartien haben. Sogar ein Baby hat genau die gleichen Gehirnpartien, aber die Vernetzung funktioniert noch nicht so gut. Wenn Babys geboren werden, haben sie alle Sinne, die wir auch haben, aber ihre Sinne erhalten nicht die richtigen Informationen. Ihr Stammhirn ist wirklich faszinierend. Das Stammhirn eines Babys versucht, das Gleichgewicht zu halten. Ihre ganze Konzentration gilt dem Balancieren. Und wenn man ein Baby wackeln sieht, und ich liebe es, wenn Babys wackeln, und plötzlich überrascht man es mit einem Spielzeug oder so, was macht ein Baby dann? Es kippt nach hinten. Wisst ihr, sie können nicht gleichzeitig Dinge beobachten und balancieren. Aber wenn unsere Gehirne reifen und sich formen, gibt es viele spannende Dinge, die passieren, damit unsere Gehirne bessere Koordination entwickeln. Ich kann sogar gleichzeitig gehen und sprechen. Ihr seid davon nicht besonders beeindruckt, weil ihr das auch könnt. Aber Babys können das nicht. Der nächste Teil unseres Gehirns ist das limbische System. Der Hippocampus, das Mittelhirn, das für Emotionen und Gedächtnis zuständig ist. Ein großartiger Teil unseres Gehirns. Er ist wirklich sehr hilfreich für das Leben. Aber gleichzeitig ist es auch ein reaktiver Teil unseres Gehirns. In einem Fingerschnippen können Emotionen uns ohne weiteres in alle möglichen Probleme führen. Und der andere Teil unseres Gehirns, der uns wirklich vervollständigt, ist dieses Ding, das wir Frontallappen nennen. Den berührt man, wenn man sagt, was habe ich mir nur dabei gedacht? Und es ist der Teil, der manchmal einfach streikt. Bei uns Erwachsenen, die kein Hirntrauma erlitten haben und nicht unter erheblichem Drogeneinfluss stehen, dauert es wahrscheinlich etwa 3 Sekunden nach einem Impuls, bis unser ganzes Gehirn aktiv wird und wir auf etwas reagieren können. Das ist ein tiefer Atemzug. Wie viele von uns haben in weniger als 3 Sekunden schon was Dummes getan? In der Zeit eines Atemzuges haben wir auf eine bestimmte Art und Weise reagiert. Und was daran beunruhigend ist, man hört von der Entwicklung des Gehirns und von Männern im Allgemeinen, dass unsere Gehirne bis zum Alter von etwa 28 nicht voll ausgereift sind. Das heißt nicht etwa, dass wir nicht auf alle Teile zugreifen können oder dass wir nicht verantwortungsbewusst sind. Es bedeutet einfach, dass es länger dauert, bis alles ausgereift ist. Bei den meisten Teenagern dauert es etwa 10 Sekunden vom Impuls bis zu dem Punkt, an dem sie reagieren können. Das sind 3 tiefe Atemzüge. Das ist ziemlich lang, wenn man gedrängt wird, wenn man angeschrien wird, wenn man sich peinlich berührt fühlt, wenn man verwirrt ist. Das ist eine lange Zeitspanne zwischen all dem Input und der Reaktion darauf. Ich habe das Gefühl, dass wir von Teenagern manchmal zu früh eine Reaktion erwarten. Manchmal müssen wir ihnen einfach helfen, ihre Gedanken zu ordnen. Aber meistens bekommen wir von den Teenagern eine recht schnelle Reaktion. Nein, ich brauche keine Hilfe. Oder nein, geh weg von mir. Diesem Impuls, diesem Muster folgen unsere Teenager ganz selbstverständlich, ganz gleich, ob sie in perfekten oder schwierigen Verhältnissen aufgewachsen sind. Sie neigen dazu, diesem Muster ihres Gehirns zu folgen. Der Kampf mit unseren Teenagern ist so stark, besonders mit den Jungs. Wenn sie bedrängt werden, wenn es ihnen peinlich ist, wenn sie sich gedemütigt fühlen, wenn sie irgendwie Angst haben. Was tun die meisten Jungs? Sie brüllen. Sie zeigen Stärke. Und so kommt es bei einigen unserer Kinder schnell zum Kampf. Man sieht es bei Kindern, die Sport treiben. Sie werden angerempelt. Selbst wenn es ein Versehen ist, gibt es schnell Streit. Wir haben in den Vereinigten Staaten diese kleinen Tiere, die Streifenhörnchen. Und das Interessante ist, wenn sie auf der Straße unterwegs sind, man fährt die Straße entlang und das Streifenhörnchen ist auch auf der Straße. Es kann sich gerade noch retten. Dann dreht es aus irgendeinem Grund um und begibt sich wieder in Gefahr. Bis plötzlich, ja, wie soll die Geschichte enden? Mit einem Aufprall oder Schrei, wenn das Auto über das Streifenhörnchen fährt. Wenn es sich nur für eine Richtung entschieden hätte, wäre alles in Ordnung. Stattdessen fangen sie an, hektisch zu agieren. Okay, also eine Frage an uns alle. Wer hatte schon einmal eine schwierige Sache zu meistern? Sei es ein großes Projekt oder irgendeine Herausforderung. Und anstatt das zu tun, säubern wir unseren Posteingang, räumen die Küche auf, misten die Garage aus, beginnen unser Leben zu ordnen. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen sehr beschäftigt, aber sehr, sehr unproduktiv sind. Geschäftigkeit scheint das zu sein, womit wir uns gut fühlen. Ich spreche oft in Gemeinden und die Gemeinden sind von Geschäftigkeit geprägt, aber nicht unbedingt von Produktivität. Ein anderes Beispiel ist das Erstarren. Das tun Rehe immer, wenn sich Autos nähern. Sie schauen auf und hoffen einfach, dass es weggeht. Das ist oft mein Problem. Ich treffe jemanden und eigentlich weiß ich den Namen, aber ich komme einfach nicht drauf. Und sobald ich weggehe, ach ja, das war der Name. Unser Gehirn erstarrt oft und manchmal sprechen wir mit Teenagern und wollen eine Verbindung zu ihnen aufbauen. Aber sie scheinen einfach nicht zu reagieren. Manchmal liegt es daran, dass sie nicht die richtigen Worte finden oder dass sie Angst haben und deshalb erstarren. Okay, ich möchte euch ein Bild zeigen. Bitte seid nicht böse auf mich. Das ist das verstörendste Bild des Tages. Das andere Muster dieser Welt ist, lasst uns so viel Spaß wie möglich haben. Wenn es sich gut anfühlt, wenn es Spaß verspricht, dann lass es uns einfach tun. Aber diese Muster führen jedes Mal zu Einsamkeit, Verzweiflung und zerbrochenen Beziehungen. Diese Muster funktionieren nicht. Sie funktionieren nie. Und so, wenn man darüber nachdenkt, es ist nicht einmal unbedingt so, dass man den Kindern das beibringt. Aber dieses Muster ist tief in ihrem Leben verankert. Kämpfen, flüchten, erstarren oder ich will mich einfach besser fühlen. Wenn ich so tue, als wäre es kein Problem, verschwindet es vielleicht. Salomo schreibt in Sprüche 20, Vers 5, der Plan im Herzen eines Menschen ist wie tiefes Wasser, aber ein verständiger Mann schöpft es aus. Meine Kinder und ich sind an Leitungswasser gewöhnt. Man dreht den Hahn auf und das Wasser sprudelt heraus. Das ist recht angenehm. Wir hatten die Chance, mit einem Brunnen zu spielen. Und es war ein Spiel, weil wir das Wasser nicht unbedingt brauchten. Also waren wir an einem Ort mit einem Brunnen und mit einem Eimer. Man musste den Eimer zum Brunnen bringen und ihn ganz hinablassen. Und dann musste man warten. Warten, bis der Eimer nach unten sinkt. Das Wasser holen und dann musste man ihn vorsichtig herausholen. Meine Kinder waren nicht so vorsichtig. Sie stritten darum, wer ihn hochziehen darf und haben das Wasser natürlich verschüttet. Also, wie kam der Eimer heraus? Er war fast leer. Aber wenn es ums Überleben ginge, um das Füttern von Tieren, um Wasser für eine Familie, dann würde man ihn herunterlassen, ihn möglichst tief sinken lassen und vorsichtig hochziehen. Und wenn Salomon davon spricht, Dinge aus den Herzen unserer Kinder zu holen, ihnen Gespräche zu entlocken, dann braucht das manchmal Zeit. Man muss achtsam sein. Ich möchte euch ein Konzept vorstellen, das wir im Familienprogramm und im Jugendprogramm unterrichten. Es ist wertvoll für den Kontakt mit Teenagern und auch für Kommunikation allgemein. Es ist ein ziemlich einfaches Konzept. Ganz oben steht das stille Zuhören. Die Idee des stillen Zuhörens ist interessant, weil man eigentlich gar nicht still ist. Man kann zum Beispiel lachen, wenn etwas lustig ist. Man sagt vielleicht, aha, aha, ja. Vielleicht spricht man ein Lob aus. Ihr kommuniziert mit physischer Präsenz und mit kleinen verbalen Äußerungen, dass ihr wirklich an dem interessiert seid, was euer Gegenüber zu sagen hat. Wenn ihr ein Telefon in der Hand oder einen Fernseher laufen habt, schaltet diese Dinge aus. Legt sie beiseite, denn damit sagt ihr, du bist mir wichtig. Und es ist interessant, denn stilles Zuhören kann mit Teenagern sehr anstrengend sein. Man möchte sie vielleicht nicht sofort überfallen. Ja, bitte sprich mit mir. Man lässt vielleicht ein bisschen Freiraum, aber ihr zeigt auch körperlich, dass ihr interessiert seid. Ihr setzt eure Haltung und Körpersprache ein, um zu sagen, sprich mit mir, ich bin interessiert. Und was ich an diesem stillen Zuhören so liebe, ist, dass es wundersame Momente gibt, die ich als heilige Momente bezeichne. Richtige Zieh-deine-Schuhe-aus-Momente, in denen Gott wirkt und Leben verändert, ohne dass man auch nur ein Wort sagt. Wenn ein Teenager redet und man anwesend ist, kommt plötzlich Klarheit in sein Leben. Die Probleme, ich würde nicht sagen, dass sie sich in Luft auflösen, aber sie bekommen Klarheit darüber. Das Problem beim stillen Zuhören ist, dass die Teenager manchmal anfangen, sich zu wiederholen oder einfach schweigen, weil sie nicht wissen, was sie noch sagen sollen. Man kann also still zuhören. Aber wenn sie schweigen und ihr schweigt auch, dann kann es frustrierend sein. An diesem Punkt müssen wir auf andere Mittel und Methoden zurückgreifen. Eine davon, die ich sehr mag, ist eine einfache Frage zu stellen. Das ist kein Verhör. Man geht nicht so weit, dass man das Gespräch lenkt. Sondern man stellt eine einfache, klärende Frage, möglichst mit einem offenen Ende. Eine offene Frage ist nicht einfach mit Ja oder Nein zu beantworten. Man stellt also eine Frage, die die Person weiterbringt. Und sobald man diese Frage gestellt hat, geht man wieder zum stillen Zuhören über. In manchen Gesprächen ist das alles, was man tut. Man stellt ein oder zwei Fragen und hört dann still zu. Frage stellen, still zuhören. Und das ist alles, was man braucht. Manchmal ist eine Frage vielleicht nicht angebracht. Dann kann man es ein bisschen umformulieren. Das ist etwas anderes, als einfach nur das Gesagte zu wiederholen. Meine Kinder machen es, um sich gegenseitig zu ärgern. Die Kinder sagen dann, hör auf zu wiederholen, hör auf zu wiederholen. Das habe ich nicht gesagt. Und so geht es stundenlang. Ich denke, die meisten von uns sind irritiert, wenn jemand einfach alles wiederholt. Beim Umschreiben oder Paraphrasieren wiederholt man die Bedeutung dessen, was die Person sagt. Man überprüft, ob man die Bedeutung des Gesagten auch wirklich verstanden hat. Ich liebe an Paraphrasieren, dass es manchmal dazu führt, dass ein Kind oder eine andere Person sagt, genau, das ist genau das, was ich gesagt habe. Und dann reden sie wieder. Und an diesem Punkt kann man wieder still zuhören. Oder es kommt vor, dass sie sagen, nein, das ist nicht das, was ich meinte. Ich meinte... Und dann fangen sie wieder an zu reden und man hört wieder still zu. Wie auch immer, sie reden. Das funktioniert sehr gut. Wenn man nur diese drei Dinge betrachtet, funktionieren sie sehr gut. Aber manchmal braucht es noch etwas anderes, Empathie. Empathie bedeutet, dass man sich mit dem Gefühl hinter der Aussage beschäftigt, nicht nur mit der Aussage an sich. Man stellt eine Verbindung auf der Gefühlsebene her, und das finde ich sehr wertvoll. Dass man versteht, warum es so wichtig ist, warum es eine so große Sache ist. Ein Beispiel aus unserem Leben. Eine meiner Töchter möchte unbedingt ein Smartphone haben. Sie hätte gern ein Smartphone und wir wollen ihr keins geben. Oft läuft das so ab. Papa, Mama, in der Schule hat doch jeder eins. Und wenn ich diesen Köder schlucke, möchte ich normalerweise argumentieren. Nein, dieses Kind hat keins. Diese Person hat keins. Diese Person. Und dann fangen wir an, uns darüber zu streiten, wer eins hat. Habt ihr das auch schon erlebt? Das kennt ihr doch, oder? Dann habe ich gemerkt, dass das, was meine Tochter wirklich braucht, ein bisschen Empathie ist. Das mag seltsam klingen, aber als wir uns einmal über Handys unterhielten, wurde mir klar, wie schwer es für sie ist, kein Handy zu haben. Dadurch, dass sie kein Handy hat, während viele andere Kinder eins haben, bleiben ihr viele Dinge verwehrt. Die Kinder unterhalten sich über Applikationen, die ihnen Spaß machen. Sie machen online verschiedene Dinge, über die sie sich gerne unterhalten. Und sie kann an diesen Gesprächen nicht teilnehmen. Es kommt vor, dass Kinder, die Handys haben, Kinder, die keine Handys haben, heruntermachen. Sie sagen, oh, du hast keins, du bist wohl nicht. Und es gibt einfach den Eindruck, dass man weniger wert ist, weil man kein Handy hat. Also fühlt sich meine Tochter, die kein Telefon hat, wirklich mies. Und so kam es zu diesem empathischen Gespräch. Ich sagte, wow, es muss für dich wirklich schwer in der Schule sein, wenn andere Leute etwas haben, was du nicht hast. Das bedeutet nicht, dass ich ihr ein Handy besorge, aber sie versteht, dass es um mehr als einen Streit über Handys geht, dass es einen persönlichen Preis für sie gibt. Die Herausforderung der Empathie kann sein, dass es zu deiner und nicht zu ihrer Geschichte wird. Wenn man nicht aufpasst, verlagert man den Fokus. Es gab eine Mutter, die ihre Tochter in unser Jugendprogramm schickte, und sie war als Teenager genau in diesem Wohnheim gewesen. Also führte sie die Tochter herum. Sie hat sie den Mitarbeitern vorgestellt und sie zeigte ihr verschiedene Aspekte unseres Programms. Und als die Tochter ihre Geschichte erzählte, sagte die Mutter, oh, genauso war es bei mir auch. Und dann fing die Mutter an, ihre Geschichte zu erzählen. Und nach einer Weile wurde das Mädchen ganz still. Denn zu diesem Zeitpunkt wurde ihr durch die Kommunikation der Mutter gesagt, dass ihre Geschichte nicht wichtig ist, dass die Geschichte der Mutter wichtig ist. Wir müssen mit unserer Empathie also vorsichtig sein, denn wir wollen eine Verbindung auf der Ebene des Herzens und der Gefühle herstellen, ohne dabei den Fokus des Gesprächs zu verändern. Dann ist da das Lob. Ich liebe die Macht des Lobes. Es gibt Zeiten, in denen die Menschen Entscheidungen treffen, die wirklich gut für sie sind. Stellt euch vor, ihr sprecht mit einem Freund, der seit Jahren mit dem Rauchen kämpft und nun beschließt, dass er gerne aufhören würde. Er hat einen Plan, mit dem Rauchen aufzuhören. An diesem Punkt wäre es eine gute Idee zu sagen, wow, du hast dir das wirklich gut überlegt. Ich finde es wirklich toll, dass du diesen Plan hast. Du wirst sehr froh sein, dass du es getan hast. Ihr unterstützt die Entscheidung. Manchmal trifft ein Kind eine Entscheidung über seine Schule, seine Zukunft, Dinge, die es tun möchte. Und das sind gute Entscheidungen und wir wollen sie unterstützen. Das Problem ist, dass die Kinder, die sehr intelligent sind, auch sehr manipulativ sein können. Sie sind in der Schule und ihr Lehrer ist wirklich gemein zu ihnen. Und weißt du, sie bestehen eine Klasse nicht und man fragt, warum ist das so? Sie werden sagen, weil der Lehrer nicht gut ist, er kann so schlecht erklären. Er nutzt verwirrende moderne Mathematik und es ist einfach schrecklich. Was sollen wir tun? Sie wollen, dass man alle ihre Probleme löst, richtig? Sie wollen, dass man die Art von Unterstützung bietet, bei der wir den Lehrer anschreien, damit er die Note ändert. Bedenkt daran, dass, besonders bei Kindern mit entsprechender Vergangenheit, wenn ihr sie unterstützt, fördert ihr oft ungewollt ein negatives Verhalten, eine Dreiecksbeziehung oder ähnliches, obwohl ihr das gar nicht beabsichtigt. Es liegt also eine gewisse Gefahr darin, aber definitiv auch ein Segen. Nochmal, wenn man eine unterstützende Bemerkung macht, was sollte man danach tun? Wieder schweigen. Das sind alles Kommunikationswerkzeuge. Analysieren. Das ist spannend, denn das ist eher die Rolle eines Anwalts. Es ist die Rolle eines Sportanalysten, der das Geschehen und den Zeitpunkt des Geschehens analysiert und die Situation auseinandernimmt. Wenn also ein Teenager über eine Auseinandersetzung in einer Freundschaft spricht, etwas, das mit einem Gleichaltrigen passiert ist, würde der Analytiker anfangen, die Situation zu bewerten, was wann passiert ist. Und manchmal schafft das tatsächlich etwas Klarheit. Ich muss gestehen, dass ich, wenn ich viel um die Ohren habe, ein mürrisches, starres Gesicht mache. Das heißt, wenn ich über den Campus eile und viel zu tun habe, sehe ich aus, als wäre ich sauer. Aber ich will nicht wütend sein. Ich bin vielleicht nicht wütend, aber es sieht so aus. Und jemand, der mich nicht kennt, könnte sagen, oh nein, Chuck ist sauer auf mich. Dabei denke ich über etwas ganz anderes nach. Aber es gibt Mitarbeiter, die sagen würden, Chuck sieht immer mürrisch aus, wenn er beschäftigt ist. Wisst ihr, das ist eine Sache der Analyse, die hilfreich sein könnte. Aber zugleich entschlüsselt die Analyse die Fakten und beginnt, das Gespräch zu steuern. Eine weitere Sache, die über die Analyse hinausgeht, ist eher die Rolle des Richters. Dies ist gut, das war schlecht. Diese Entscheidung war eine wirklich gute Sache, diese Entscheidung war eine schlechte Entscheidung. Das führt zu einem gewissen Urteil und manchmal ist das nützlich. Manchmal machen Freunde uns auf etwas aufmerksam, oder? Sie zwingen uns, etwas genau zu betrachten. In einem Konflikt zwingen sie uns vielleicht dazu, unsere Rolle darin zu überdenken. Und eine beurteilende, bewertende Rolle kann dabei hilfreich sein. Manchmal liegen wir bei der Bewertung aber auch falsch. Noch einmal, es ist nützlich, aber danach geht man wieder zum stillen Zuhören. Der letzte Schritt ist die Beratung. Salomo schreibt, dass ein Rat wie ein silberner Apfel ist. Ich weiß nicht genau, was das heißt, außer dass silberne Äpfel für die Ernährung nicht sehr nützlich sind, oder? Sie sind zwar viel wert, aber nur unter den richtigen Umständen. Und ich würde sagen, dass ein Rat zur richtigen Zeit und mit der richtigen Einstellung fantastisch ist. Aber oft geben wir Rat und die Leute sind nicht bereit dafür. Kinder sind nicht bereit dafür. Oder wir geben falschen Rat. Wir stellen dieses Dreieck so dar, dass man auf der sicheren Seite ist, wenn man viel Zeit an der Spitze und beim stillen Zuhören bis hin zum Paraphrasieren verbringt. Man ist ziemlich sicher, dass das Gespräch weitergeht, dass das Kind zurückkommt, um zuzuhören und dass die Entscheidungen, die in diesem Gespräch getroffen werden, wahrscheinlich auch umgesetzt werden. Wenn man viel Zeit in die Beratung investiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind tut, was man ihm rät, sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt zuhören, ist sehr gering. Auf dieser Grafik sieht man, dass es viel Platz für stilles Zuhören gibt. Aber es gibt kaum Platz für Beratung. Es ist also sehr wichtig für uns, darüber nachzudenken, wie wir es umsetzen. Wie sehen unsere Gespräche mit unseren Teenagern aus? Wenn sie zu uns kommen und etwas fragen oder uns etwas erzählen, gehen wir dann schnell dazu über, ihnen Ratschläge zu erteilen? Oder sind wir tatsächlich bereit, ihnen Raum zu geben und zuzuhören? Jeder von uns kann sich an einen wirklich guten Freund erinnern. Und wenn wir überlegen, wie die Zeit mit dieser Person aussieht, dann ist es meistens so, dass sie uns wirklich gut zuhört. Die andere Sache, die wir wirklich betonen, ob es nun beim Paraphrasieren oder Empathie ist, ist eine Grenze zu setzen. Wenn ihr diese Linie überschreitet, solltet ihr um Erlaubnis bitten. Ihr sagt also, ich habe etwas Ähnliches erlebt. Falls es dich interessiert, würde ich es gerne mit dir teilen. Und ihr bekommt die Erlaubnis. Wenn ihr sagt, weißt du, ich habe einmal etwas Ähnliches erlebt und ich habe gelernt, wie ich es überstehe. Möchtest du es mal hören? Wenn sie ja sagen, was habt ihr dann? Die Erlaubnis zum Teilen. Wenn sie nein sagen, was habt ihr dann gespart? Zeit und Frust. Also die Erlaubnis ist wichtig. Das Schöne daran, Zeit in diesem oberen Teil zu verbringen, ist, dass du den Kindern durch dein Zuhören auf eine ganz feine Art etwas vermittelst. Je mehr Zeit du in Grün verbringst, desto deutlicher sagst du, ich glaube, du bekommst das schon hin. Ich glaube, Gott wird dir Weisheit und die richtige Einstellung geben. Ich glaube, dass du eine gute Entscheidung finden wirst. Wenn ihr euch unten aufhaltet, sagt ihr dem Kind, ohne mich kriegst du dein Leben nicht in den Griff. Noch einmal, denkt daran, dass wir versuchen, Kinder zu fördern. Und wenn wir Kinder fördern, bedeutet das, dass wir Kinder fördern, die nicht von uns abhängig sind. Wir wollen, dass sie die Dinge selbstständig durchdenken können. Was ich an diesem Gespräch so liebe, ist, dass ich so oft zwischen stillem Zuhören, Paraphrasieren und Fragen hin und her springe und das Kind plötzlich sagt, danke, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Und dann legen sie los. Und ich kann nur sagen, wow, Gott sei Dank musste ich nichts sagen. Ich hatte absolut keine Ahnung, was ich ihm sagen sollte. Ich hatte keinen Rat. Für mich ist das ein großes Geschenk. Wisst ihr, eines der Dinge, die ich liebe, ist, es gibt einen Carl Rogers. Er war einer der ersten Psychologen, der seinen Patienten Wertschätzung entgegenbrachte. Davor gab es den genialen Psychiater und den jämmerlichen Patienten. Carl Rogers schrieb einiges, das ich für sehr hilfreich halte. Hier schrieb er, ich interessiere mich für dich als Person. Das, was du fühlst, halte ich für wichtig. Ich respektiere deine Ansichten. Selbst wenn ich sie nicht teile, weiß ich, dass sie für dich wichtig sind. Ich möchte dich verstehen. Du bist es wert, dass ich dir zuhöre. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich ein Mensch bin, mit dem du reden kannst. Wie viele von uns hätten gerne so einen Freund? Jemand, der für uns da ist. Vielleicht sind wir nicht immer einer Meinung, aber er will uns zuhören. Und das ist die Art von Geschenk, das wir unseren Kindern machen können. Und es ist schwer. Ich würde sagen, es ist eines der schwierigsten Aufgaben, denn wir haben schon viel erlebt. Wir haben eine Menge Lebenserfahrung gesammelt. Wir haben viele dumme Dinge getan. Wenn wir also sehen, dass unsere Kinder etwas Dummes tun, sind wir schnell dabei, es lösen zu wollen. Wir wollen schnell etwas dazu sagen. Wir wollen uns schnell einmischen. Aber stattdessen sind wir bereit, zuzuhören. Wir sind bereit, ihnen diesen Freiraum zu lassen. Wir sind bereit, die Menschen zu sein, die zuhören können. Kommen wir zum Schluss. In Sachen Kommunikation besteht für uns alle die Herausforderung darin, Zuhörer zu werden. Das ist viel schwieriger, als selbst zu reden. Meistens wünschen wir uns, dass unsere Kinder genau das tun, was wir von ihnen wollen und wann wir es wollen. Was ich in der nächsten Sitzung sagen möchte, ist, wie schaffen wir ein Umfeld, in dem Kinder leichter mit uns reden? Wie schaffen wir ein Umfeld, in dem unsere Kinder aufgeschlossen sind und uns zuhören? Ich denke, es beginnt damit, dass wir uns wirklich Zeit nehmen für diese Momente. Die meisten Familien beklagen sich darüber, dass zu Hause nicht geredet wird. Aber es dauert etwa 7 Minuten, in denen man sich nur unterhält, einfach plaudert über Dinge, die nicht wirklich tiefgründig sind, bevor sich ein echtes Gespräch entwickelt. Wann hattet ihr das letzte Mal die Gelegenheit, wirklich mit jemandem zu reden? Habt ihr euch diese 7 Minuten des Gesprächs verdient? Habt ihr den Raum gehalten? Habt ihr euch ganz auf das Gespräch eingelassen? Habt ihr die Welt um euch herum ignoriert, damit die Person weiß, dass sie wichtig ist? Wenn ihr viele Kinder habt, sagt ihr dann, hey, lass uns nach draußen gehen und uns dort 1 Minute hinsetzen, damit wir wirklich ungestört reden können. Habt ihr vermittelt, dass ihr unbedingt hören wollt, was sie auf dem Herzen haben? Und dann, als die Kinder zu reden begannen, habt ihr gezeigt, dass ihr nicht weglauft, auch wenn es schwierig ist? Wir gehen jetzt in den zweiten Teil über und es wird wieder Spaß machen, wenn wir einige weitere Prinzipien entdecken, wie wir unseren Kindern Weisheit vermitteln können.